Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Der VfL Bochum stellt Trainer Peter Zeidler und Sportdirektor Marc Lettau frei. Das ist natürlich das bestimmende Thema heute bei Inside VfL. Wie es dazu kam und wie es weitergeht, wollen wir besprechen. Aber auch, was macht uns noch Hoffnung jetzt in dieser eigentlich ja sehr aussichtslos scheinenden Situation?
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo zusammen. Heute im Studio sind dabei Günther Pohl von Radio Bochum.
Hallo, schönen guten Tag.
Und Stefan Döring, Funke Sportreporter.
Ich grüße an die Endgeräte.
Mein Name ist Annalena Fehdke von Radio Bochum und natürlich sprechen wir heute über das allbestimmende Thema, das gestern Abend entschieden wurde. Peter Zeidler ist nicht mehr Trainer beim VfL Bochum und Marc Lettau nicht mehr Sportdirektor. Das wurde gestern Abend, am Sonntagabend entschieden. Wir zeichnen Montagmittag auf, was auch immer jetzt entschieden wird, nur transparenzhalber wird dann vielleicht danach entschieden, wir wissen es nicht. Okay, was war eure Reaktion gestern Abend, als die Nachricht kam? War ja relativ spät, ne?
Also ich fand die Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt richtig. Ich war ja noch vor zwei Wochen einer, der gesagt hat, es liegt nicht allein am Trainer, man sollte am Trainer festhalten. Die Mannschaft hat gezeigt, was sie davon hält und nach dieser katastrophalen ersten Halbzeit in Hoffenheim gab es gar keine Möglichkeit mehr, den Trainer zu halten. Die Mannschaft wirkte völlig desinteressiert. Dabei hatte der Trainer sogar auf dieses von der Mannschaft gewünschte 4-3-3-System umgestellt. Es war ein zerstrittener Haufen. Das war kein Team auf dem Platz. Ich habe nach 10 Minuten in der Live-Reportage gesagt, sowas habe ich noch nie gesehen. Das war furchtbar, grausam, uninspiriert, ohne Zweikämpfe. Das war so, als ob die gesagt haben, so, jetzt machen wir mal 45 Minuten so, dass dann die Probleme, die es vielleicht gibt in der Kabine, gelöst werden. Mhm. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft sich dann anders überlegt, weil man musste ihr dann ja auch nach dem Spiel noch nachsagen können, dass sie dann noch mal was versucht hat. Ja, das war dann aber auch schon Alibi, aber es muss zur Halbzeit 4-0 stehen. Patrick Drewes hält überragend und das war das Signal, also mit dem Trainer, da haben wir keinen Bock drauf. Und dann kann man nur handeln und ich bin froh, dass der Aufsichtsrat und Ilja Kenzing es nicht dabei gelassen haben, den Trainer als alleinigen Sündenbock herzustellen, sondern dass man dann auch den Sportdirektor mit ins Boot genommen hat, denn der hat den Trainer mit ausgesucht und der hat die Mannschaft zusammengestellt und da stimmt einiges nicht.
Mhm. Ja, auch im Fanlager war ja das, Peter Zeidler Rausrufe, die waren ja allgegen, also es sich auch als alternativlos an. Marc Lettaus Kopf jetzt rollt, um es ein bisschen sehr überspitzt zu sagen. Ne? Wie siehst du das, Stefan? Was hältst du von der Entscheidung?
Ich muss sagen, ich war gestern ein bisschen überrascht, dass beide gehen mussten. Ich habe Günther Pohl gerade schon gesagt im Vorgespräch, dann gestern an der Sicherheitskontrolle in London. Ich war privates NFL-Spiel gucken und auf einmal kriege ich da die Mitteilung, Peter Zeidler und Marc Lettau müssen gehen. Bei Peter Zeidler kann ich es nachvollziehen, weil ich mir in der Wiederholung dann tatsächlich in London das Spiel noch angeguckt hatte in Hoffenheim. Und erste Hälfte war einfach katastrophal. Schlechteste Halbzeit mindestens seit Wiederaufstieg des VfL Bochum. Man hat auch immer häufiger die Stimmen aus der Mannschaft gehört, aus dem Umfeld gehört, dass es mit dem Trainer so eben nicht funktioniert, dass er da auch mit seinen Co-Trainern, glaube ich, nicht so 100% zusammengearbeitet hat, wie man sich das vielleicht vorstellt, also nicht okay. Den Input hat angenommen. Günther hat gerade gesagt, er sei froh, dass Marc Lettau auch gegangen wurde. Ich sehe es dann ein bisschen anders, weil ich schon der Meinung bin, dass der Kader deutlich mehr kann, als er gezeigt hat. Dass der Kader, den Marc Lettau im Sommer zusammengestellt hat, grundsätzlich gut ist. Wir hatten das im Sommer nach der Transferperiode entsprechend so auch bewertet. Und ich bin einfach der Meinung, dass ein Danny de Witt nicht das gezeigt hat, nicht ansatzweise das gezeigt hat, was er wirklich drauf hat. Dass ein Sissoko noch deutlich mehr kann, als er gezeigt hat. Ich bin auch der Meinung, dass ein Jakov Medic richtig guter Transfer sein kann, der dann aber auch Fußball spielen muss, weil der hat einen guten Fuß und kann ein Spiel aufbauen zum Beispiel. Das gehört aber überhaupt nicht zum Plan von Peter Zeidler. Und dann dann ist so die Frage, Henne und Ei, ist der Trainer allein schuld? Hat der Sportdirektor am Trainer vorbei geplant einen Kader? Und das sind die Sachen, die man bewerten muss. Und die größte Sache ist natürlich, wie kam es dazu, Peter Zeitler im Sommer zu verpflichten oder dann eben nach der vergangenen Saison zu verpflichten? Und da muss man jetzt drauf gucken.
Da würde ich auch gerne mal einhaken. Wenn man sich für Peter Zeitler als Trainer entscheidet, das ist ja eine Entscheidung, das ist eine mutige Entscheidung, weil er ja lange aus der Bundesliga weg ist, dann muss man ja wissen, was ist das für ein Trainer, welche Prinzipien hat er, was lässt er spielen. Und solange Peter Zeitler im Profifußball arbeitet, spielt er mit Raute. Dann darf man anschließend nicht überrascht sein, dass der Trainer diese Raute spielen lässt und dann feststellt, dass die Spieler, die man geholt hat, dass die sich in der Raute nicht bewegen können. Also, warum holt man einen Trainer mit einem Spielsystem, das ja viele hier jetzt für veraltet halten, wenn man weiß, dass der Trainer so spielen lässt? Dann entscheide ich mich doch für einen anderen Trainer. Und das ist ja ein Wiederholungsfall. Wir haben uns entschieden, damals für den Vorgänger, Thomas Letsch. Thomas Letsch war bekannt, der lässt eine Dreierkette spielen. Die Dreierkette, dafür sind die Spieler sogar verpflichtet worden, um dann festzustellen, dass die Spieler, die geholt wurden für die Dreierkette nicht spielen können und nicht spielen wollen. Das ist jetzt das zweite Mal passiert, unter der Ära Patrick Fabian und unter der Ära Thomas Letsch. Und was mich so zuletzt gestört hat, das waren auch mal klare Worte in Richtung Mannschaft. Ich erinnere mich, ich war mit dem Kollegen Ritter in Köln und da kam ja brodelnden ja diese Themen, die für mich lächerlich sind, zum Beispiel Bier.
Jetzt beim Testspiel meinst du?
Beim Testspiel. Mhm. Bier, 9 Uhr aufstehen, frühstücken, spazieren gehen. Für mich persönlich fassungslos, wenn ich sowas höre. Und dann sprechen wir ihn an und sagen, gib doch mal ein Statement dazu. Und da hätte ich eigentlich erwartet, dass solche Gespräche lächerlich sind und dass er da mal der Mannschaft sagt, also wer das raushängt, wir haben Maulwurf, war bei uns das Schlagwort, dem muss man mal sagen, und wenn der rauskommt, der muss mit einer Hand behören. Was hat er gemacht? Er hat kein Interview dazu gegeben und hat sich dann so ein bisschen süffisant geäußert. Da hätte ich mir mal eine klare Linie gewünscht. Also der Trainer, ich habe in keiner Phase mal erlebt, wo ein klares Bekenntnis vom Sportdirektor zum Trainer war. Und das schon recht, recht früh in der Saison. Und dann ist so eine Sache zerrüttet und dann muss ich auch dann ansehen, dann kann man nur den Trainer entlassen, dann muss ich mich dann korrigieren, wenn zwischen Sportdirektor und Trainer es auch nicht stimmt, die Mannschaft offensichtlich in vielen Dingen machen kann, was sie will, dann ist die Trainerentscheidung, die jetzt gefallen ist, richtig. Und ich bin davon überzeugt, dass mit der Entlassung oder der Freistellung von Marc Lettau noch nicht alle Baustellen im Umfeld der Mannschaft, also was man Staff nennt und so weiter, beseitigt sind. Und ich glaube, dass es noch weitere Freistellungen geben wird. Ich habe das heute Morgen live bei Radio Bochum gesagt. Ich rechne damit, dass in den nächsten 2 Tagen ein weiterer Mitarbeiter aus den Marc Lettau installiert hat beim VfL, dass man sich von dem auch trennen wird.
Okay, wir gucken gleich noch so ein bisschen in die Zukunft und wie das Prozedere so die nächsten Tage ist.
Ich würde da gerne noch einhaken. Du hast gerade gesagt, dass der Sportdirektor da nicht hinter dem Trainer gestanden hat. Das war auch mein Eindruck, dass Marc Lettau relativ früh auch den Finger intern in die Wunde gelegt hat und gesagt hat, das funktioniert so nicht, wir müssen etwas ändern. Daraufhin hat Peter Zeitler ja auch tatsächlich so ein bisschen Anpassungen angenommen, nachdem man intern Gespräche geführt hat. Das ist ja immer so eine Sache, wir Journalisten sprechen ja mit verschiedenen Leuten und jeder hat da irgendwie so seine Quellen. Günther hatte gerade gesagt, was er gehört hat. Ich habe so ein bisschen gehört, dass im Sommer eben, ja, Zeitler stand auf einer Liste, auf einer der Listen von Marc Lettau und von Patrick Fabian. Da standen allerdings auch Trainer wie Enrico Maaßen, der ironischerweise jetzt in St. Gallen Trainer ist, und Urs Fischer, der bei Union Berlin war, sind Kandidaten gewesen, zumindest bei Urs Fischer, der finanziell einfach nicht machbar gewesen ist. Ich glaube, den hätte man schon ganz gerne nach Bochum geholt. Und dann ist es, schon auch eine Sache, dass Ilya Kenzig einen Peter Zeidler auch aus so Show kennt. Und mit Sicherheit dann, auch wenn er nicht für den Sport per se in Verantwortung war, dass er zumindest mal gesagt hat, hier, ich kenne Peter Zeidler, das und das kann der. Also deswegen, die Schuld allein bei Peter Zeidler, bei Mark Lettow.
Er ist bei der Entscheidung überhaupt nicht gefragt worden. Er ist überhaupt nicht geworden. Das war eine Sache der sportlichen Leitung, genau wie es bei ihm vorher bei Thomas Letsch war. Patrick Fabian wollte diesen VfL modernisieren, was ja löblich ist, auf neue Füße stellen, innovativ Ideen, hat dabei Dinge entwickelt, die sich im Nachhinein, ist man schlauer, nicht für den VfL praktikabel gezeigt haben und hat den VfL damit in arge finanzielle und sportliche Schwierigkeiten gebracht. Denn was jetzt passiert ist, der VfL hat seine finanziellen Ressourcen aufgebraucht. Der VfL hat keine intakte Mannschaft. Der VfL hat, du hast es gesagt, jeder Spieler für sich macht einen guten Eindruck von den Neuen. Aber das ist keine Mannschaft. Und das ist, es gibt auch mehrere Interessengruppen in der Mannschaft. Und das wird auch so ein, da muss schon einer richtig jetzt ein Trainer sein, der da auch mal richtig klare Takte vorgibt und Dinge verändert. Also wenn wir auch beim neuen Trainer darüber diskutieren, ob um 9 Uhr gefrühstückt wird, dann könnte der VfL sich vom Spielbetrieb zurückziehen. Ja.
Ich möchte mal ganz kurz zurückkommen. Du hast gerade gesagt, er ist nicht gefragt worden.
Nein.
Also Mark Lettow ist nicht gefragt worden, ob...
Nee, Moment.
Er spricht von Ilya Kenzig.
Ilya Kenzig, diese Entscheidung mit dem Trainer, da war auch Patrick Fabian noch involviert. Und es spricht ja, ist ja auch okay, dass die sportliche Leitung diese Entscheidung trifft, die wir da ja noch hatten. Und da, glaube ich, ist eben, hat man vielleicht Fehler gemacht oder offensichtlich Fehler gemacht. Denn wenn ich einen Trainer hole, der mit seit Jahrgedenken mit Raute spielt und mich dann verwundert, dass Raute nicht mehr zeitgemäß ist, dann habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ganz einfach. Und deshalb unseren Mark Lettow aus der Verantwortung zu nehmen, also ganz im Gegenteil.
Wobei du jetzt ja schon sagst, im Endeffekt, man hätte es wissen müssen, ja, können. Ja. Aber auch du warst einer, der am Anfang gesagt hat, Geduld.
Ja, richtig, aber die Mannschaft
Woher
hat
kam
ja...
der Sinneswandel?
Ja, weil ich ja am Samstag in den ersten Hoffenheim. 45 Minuten gesehen habe, dass diese Mannschaft nicht bereit ist, in irgendeiner Form, selbst bei einer Umstellung auf ihr System, dem Trainer zu folgen. Und wenn das so ist, bist du machtlos und dann bleibt nur die Entlassung. Ich finde das wieder furchtbar, wieder der Trainer, wieder vor der Trainer. Und vielleicht geht das dann uns wie dem Nachbarn aus Gelsenkirchen, dass man irgendwann sagt, dass dieser VfL Bochum untrainierbar ist. Ich weiß nicht, aber die Vergleiche gibt es schlecht. Übrigens schon.
Ja. Das ist natürlich nichts, was jetzt auch einem VfL-Fan gefällt. Ne?
Nein, genau. Aber es ist halt genau einfach das Problem, dass man versucht hat, etwas anderes zu machen. Ich fand das schon mit Thomas Letsch gut. Bin auch nach wie vor der Meinung, ich hätte ihn nicht entlassen. Ich hätte es mit ihm weitergemacht und ich bin der Meinung, dass man genauso den Klassenerhalt geschafft hätte. Das kann jeder anders sehen, das sieht wahrscheinlich der ein oder andere Zuschauer und der Zuhörer auch anders, aber die grundsätzlichen Sachen haben unter Thomas Letsch schon funktioniert und dass man dann mit hingeht und mit Peter Zeidler jemanden holt, der seine eigene Idee hat, der eine andere Idee hat, der auch von dieser RB-Schule irgendwie dann ja kommt oder so diese Ralf Rangnick-Einflüsse hat, was allerdings, man muss es leider sagen, Peter Zeidler, menschlich herausragend, bleibe ich bei, super Typ. Ja,
sehr
aber
freundlich.
Aber inhaltlich ist da einfach wenig dann am Ende rübergekommen. Und offensichtlich, das hört man eben dann aus der Kabine, ist offensichtlich auch sehr, sehr wenig bei der Mannschaft angekommen. Dass es wenig wirklich konkrete Lösungen aufgezeigt wurden. Es ist immer wieder draufgegangen, ja, wir wollen wild spielen, wir wollen dieses Gegenpressing spielen. Günther ist ja auch bei vielen Trainings dabei gewesen. Es ist auch immer Inhalt in diesen Einheiten gewesen. Aber so diese konkrete Idee, was man vielleicht mit dem Ball macht, was man vielleicht mal ein bisschen anders macht, dass man, wenn man mit zwei hohen Außenverteidigern spielt, mit Paslak und Wittek, die super früh aggressiv pressen sollen, dass es dann vielleicht mit zwei Innenverteidigern doch nicht das Richtige ist und man dann eher, ja, so diese Art Fünferkette machen müsste mit einem Innenverteidiger mehr, der dann ein bisschen absichern kann. Aber das ist dann eben nicht Peter Zeidlers System.
Ja, das ist auch spekulativ. Was hindert eine Mannschaft, und da kommen wir bei den Basics wieder dazu, was hindert eine Mannschaft, eine leidenschaftliche, kämpferische Einstellung mit Begeisterung, mit unbedingtem Willen, ein Spiel, was man nicht verlieren muss, denn Hoffenheim, haben wir in der zweiten Halbzeit gesehen, war ja keine Übermannschaft. Was hindert eine Mannschaft, dieses alles an den Tag zu legen? Da kann der Trainer draußen erzählen, was sie will. Wenn die Mannschaft sich einig ist und das Spiel gewinnen will, ja, dann kann sie dafür alles tun. Davon habe ich in der ersten Halbzeit, du auch nicht, nichts gesehen. Ja. Und damit fängt es an. Da brauchen wir nicht über Training, über vorne pressen, hinten pressen reden. Das sind die Ursachen. Und ich habe eine Mannschaft nicht gesehen in den ersten 45 Minuten, die was tun wollte, um den VfL aus dieser misslichen Situation zu befreien. Das war eine schallende Ohrfeige für die 2000 Fans, die da noch richtig die Mannschaft unterstützt haben. Ich hüte mich davor, weil es immer nicht beweisbar ist, das Wort Arbeitsverweigerung zu benutzen. Ich kann aber sagen, dass es schon ein bisschen so aussah. Das ist ja was anderes. Das ist ja dann im Konjunktiv.
Machst du den Anschein, dass?
Ja. Und das war einfach erschütternd. Und da gibt es auch keine, und da kann mir auch einer sagen, ach, wir geben immer diesen Lieblings, wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Ich würde sagen, wir haben gar nicht versucht, in die Nähe der Zweikämpfe zu kommen. So sah das aus. Und das ist keine Sache des Trainers, das ist eine Charaktersache. Und da muss ich sagen, die ersten 45 Minuten, die haben mich so geerdet. Und da muss natürlich der Trainer gehen, weil die anderen, die bleiben da. Die werden wahrscheinlich, vielleicht gibt es heute in der Kabine oder morgen einen Fiege, weil der unsägliche Trainer weg ist. Der nächste kommt. Ich weiß es nicht. Es ist jetzt böse Worte, aber ich sage nur den Eindruck, mit dem ich nach Hause gefahren bin.
Ja, den alle hatten nach diesem Spiel. Ich möchte euch noch mal ganz kurz mitnehmen und eine Sekunde darauf verschwenden, dass wir auch noch mal über eine ganz, ganz bittere Szene sprechen aus dem Spiel. Aus Günthers Reportage aus den 98,5 Sekunden, die gibt es bei Radio Bochum jede Woche, also nach jedem Spiel gibt es einen Zusammenschnitt in 98,5 Sekunden, daher der Name. Aus Günthers Reportage, also so eine kleine Zusammenfassung, und da ist der Ausschnitt her.
Baumann hält den Elfmeter und damit ist die Chance für den VfL in der 89. Minute dahin. Daschner scheitert an Baumann.
Ja, wir haben jetzt immer über die erste Halbzeit gesprochen, wie grottig die war. Ich fand, das war so ein bisschen die Kirsche auf dem Haufen.
Ja, und wenn man
das Daschner, also auch als der Kommentator gesagt hatte im Fernsehen, Daschner nimmt sich den Ball unter den Arm, geht selbstbewusst zum Punkt. Ich dachte schon so, was waren eure Gedanken?
Ja, also ich habe ja danach mit Philipp Hofmann gesprochen und Philipp Hofmann sagte, für ihn war klar, er schießt den Elfmeter und Daschner hat ihm den Ball weggenommen, hat gesagt, lass das mal, ich mach den jetzt rein. Ja, auch da.
Dann musst du ihn halt auch machen. Wenn du sowas sagst,
ja, nein, auch da verstehe ich ihn nicht, weil wir haben ja nun mal ein Elfmeterschießen gemacht und ich habe Hoffmann als sicheren Elfmeterschützen in Erinnerung. Aber auch da gibt es dann keine Hierarchie, dass da der Kapitän oder sagt, das macht der Hoffmann oder so und nicht wer gerade, der sich berufen fühlt. Also es passte so ins Bild.
Ja,
und auch wie der geschossen war mit noch einer Verzögerung und
ja, wir brauchen nicht drüber reden, dass der Elfmeter am Ende kläglich verschossen wurde. Ne?
Ja.
Aber auch das ist ja bei aller berechtigten Kritik, die wir auch geäußert haben und weshalb es ja auch nachvollziehbar ist, dass man sich vom Trainer trennt. Aber wenn du auf die 7 Bundesligaspiele guckst bislang, es sind alle Spiele gewesen, wo so vielleicht mit ein bisschen Glück, es könnte alles in die andere Richtung gehen. Und jetzt hätte der VfL, einfach rein hypothetisch, der VfL gewinnt das Ding gegen Kiel, auch wenn man bescheiden Fußball gespielt hat. Absolut bescheiden Fußball gespielt. Du holst da die 3 Punkte. Du holst vielleicht was gegen Wolfsburg, weil du die Möglichkeiten hattest. Du holst in Hoffenheim einen Punkt. Dann stehst du auf einmal mit 5, 6 Punkten da, anstatt einem. Dann würden wir jetzt hier nicht heute sitzen. Genau, dann würden wir heute nicht hier sitzen und darüber reden, dass der Trainer weg musste. Weil man im Verein ja schon relativ lange auch die Hoffnung hatte, dass man da irgendwie noch was ändern kann. Und dann sind wir wieder bei, wer trifft die Entscheidung, wo kommen Entscheidungen her? Marc Lettow war eben relativ früh dann einer, der gesagt hat, wird schwierig, so, wie wir Fußball spielen. Ja, dass der Trainer dann jetzt gegangen ist oder gehen musste, dann kann man in der Retro-Perspektive vielleicht sogar sagen, 2 Wochen zu spät, weil du dir die Möglichkeit in der Länderspielpause genommen hast, neue Sachen einzuüben, ein Reset zu machen und dann, was Günther gerade schon gesagt hatte, Hoffenheim ist keine Übermannschaft gewesen und das gleiche gilt für Wolfsburg und vielleicht hättest du einfach zu dem Zeitpunkt schon sagen müssen, ja, wir haben vielleicht Ideen, dass man was anderes machen könnte, aber wir müssen jetzt die Notbremse ziehen.
Stichwort Übermannschaften, die kommen ja noch, das ist jetzt auch so eine Sache, wir brauchen einen neuen Trainer und wir haben einen Punkt und haben bisher noch gar nicht richtig Fußball gespielt. Spielen wir jetzt gegen die Bayern, das ist auch keine dankbare Aufgabe wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, wie ist denn jetzt das Prozedere in den nächsten Tagen? Es muss ja was geschehen. 2 Positionen neu besetzt werden, mindestens, wenn nicht noch mehr passiert.
Ja, jetzt ist ja erstmal eine Entscheidung gefallen, dass die beiden Co-Trainer das Spiel gegen Bayern auf jeden Fall machen.
Genau.
Der VfL läuft zur Stunde fieberhaft die Suche nach einem Sportdirektor, wobei es da sicherlich auch einen Wunschkandidaten gibt, der allerdings noch woanders unter Vertrag steht und ich nehme an, der wird aus seinem Vertrag nicht rauskommen. Das wäre vielleicht dann eine Lösung gewesen, die auf große Zustimmung getroffen wäre. Aber das sehe ich noch nicht. Also die Reihenfolge ist jedenfalls, es wird erst der Sportdirektor gesucht und dann der Trainer. Und die beiden Co-Trainer werden das natürlich nur gegen Bayern München machen. Also die Reihenfolge muss aber jetzt so sein, weil die müssen ja zusammenarbeiten. Und die müssen ja jetzt auch mal harmonieren, der Sportdirektor und der Trainer. Das war ja zuletzt nicht mehr.
Schon.
Ja, und deshalb sucht man heute und morgen fieberhaft nach einem Sportdirektor und dann wird die Trainerfrage entschieden. Morgen soll es eine Pressekonferenz geben, so ist es angekündigt. Könnte mir allerdings vorstellen, dass sich das vielleicht noch ein bisschen herauszögert, bis wirklich dann das mit dem neuen Sportdirektor in trockenen Tüchern ist. Es wird sicherlich eine andere Lösung geben. Es wird sicherlich eine Lösung geben, die einen Trainer hat, der weiß, was hier in der Bundesliga im Abstiegskampf los ist. Ja, also es wird da kein Experiment mehr geben. Ich glaube, es wird auch vielleicht einen Sportdirektor geben, der das Umfeld, der in Bochum schon mal gearbeitet hat, auf welcher Position auch immer, ob als Spieler oder in einer anderen Funktion, weil ich doch glaube, dass man sich da jetzt auf das Traditionelle besinnt. Also der Abschied von Experimenten ist beim VfL, glaube ich, gekommen.
Okay.
Oder?
Was sagst du, Stefan?
Ja, einmal kurz, um vielleicht die Zuschauer mitzunehmen, die Namen zu nennen. Es sind nämlich Feldhoff und Mural, die, genau. Die jetzt für Bayern auf der Bank sitzen sollen. Vielleicht, je nachdem, wie sie es da machen, vielleicht auch noch eine Woche länger oder 2 Wochen länger, weil wir kennen das Programm. Ne? Also der VfL Bochum spielt gegen Bayern, Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart.
In der Reihenfolge,
sind
ja.
Die maximal aus meiner Sicht glücklichsten 4 Wochen, um da irgendwie jetzt was neu zu machen, weil das Gegner sind, wo unter normalen Umständen der VfL Bochum keine Punkte holt und nach den Eindrücken aus den letzten Wochen vielleicht sogar jeweils untergehen könnte. Wollen wir es nicht beschreien, aber genau, also die beiden sollen es auf jeden Fall erstmal machen und dann ist auch mein Kenntnisstand, der deckt sich dann mit dem von Günther, dass erst ein Sportdirektor kommen soll, der dann den neuen Trainer mit aussuchen soll und ich glaube auch, dass es jemand wird, der eben Erfahrung mitbringt und es eben der ein oder andere hatte sich ja von den Zuschauern und von den Lesern bei watz.de hat sich schon geschrieben, warum man nicht einfach Thomas Letsch zurückholt.
Er wird noch bezahlt.
Wird noch bezahlt, aber ich fürchte, dass das keine Option ist, wobei er immer betont hat, er hat sich in Bochum wohlgefühlt. Also vielleicht sollte man mal anfragen. Nein, aber es ist ganz klar, dass erst ein neuer Sportdirektor kommen soll. Mhm. Günther hat jetzt gerade schon von der PK gesprochen. Weißt du dann vielleicht mehr als ich? Ich hatte noch gehört, dass es noch nicht ganz so konkret ist mit dem Sportdirektor.
Ich war heute im Sender und dann hat Christian mir gesagt, Günther, bist du informiert, dass morgen eine PK beim VfL sein wird? Die soll morgen sein, aber letztlich ist entscheidend, ob man dann jemanden hat, der Sportdirektor ist.
Ja, okay. Die Frage ist natürlich.
Also es soll auf jeden Fall, ist sie aversiert, sagen wir mal so.
Also es ist natürlich eine dynamische Situation jetzt. Ne? Man hat eine Kandidatenliste, auch für Sportdirektoren, glaube ich. Ist ja normal, dass man sich dann auch mit Leuten unterhalten muss erstmal. Wer jetzt da konkret einen konkreten Namen, weiß ich nicht. Ich persönlich fände jemanden spannend, der aktuell auch noch einen Job hat, und zwar in Genua. Ist ein deutscher Sportdirektor, Marcel Kloß. Der Name waberte im Sommer schon mal rund um Bochum. Werdet ihr euch vielleicht dran erinnern? Ich weiß auch, dass es da mal so lose Gespräche gegeben hatte, also so typisch kennenlernenmäßig. Fände ich persönlich spannend, weil der arbeitet für diese bekannte 777 Group, wo auch Hertha BSC zum Beispiel zugehört. Und der ist dann eben nicht nur Sportdirektor in Genua, sondern hat auch für die gesamte Gruppe Transfers abgewickelt. Wäre ein spannender Kandidat, weil der, glaube ich, auch ein großes Netzwerk hätte. Aber das ist reine Spekulation. Aber wenn wir schon dabei sind, wer vielleicht was bringen könnte oder wer kommen müsste, dann ist es aus meiner Sicht schon jemand, der ein großes Netzwerk hat. Weil dann sind wir nämlich dabei, der VfL Bochum hat ja eine klare Transferstrategie auch im Sommer verfolgt. Nicht nur den Kader zu stärken, besser zu machen, sondern auch eine Mannschaft zusammenzustellen, die einen Wiederverkaufswert hat. Es ist ja ganz klar immer gesagt worden, der VfL Bochum muss Marktwerte generieren. Und dementsprechend muss man ja auch dann solche Transfers wie Danny De Witt, wie Sissoko bewerten, die ablösefrei gekommen sind. Und wenn die vernünftig Fußball spielen, was sie aktuell so semi-gut machen, aber wenn sie vernünftig Fußball spielen, dann wird sich der Marktwert von denen natürlich steigern in der Bundesliga und dann sind das Kandidaten, die in einem, zwei Jahren, drei Jahren für viel Geld verkauft werden könnten.
Ja, da ist aber der Wunsch der Vater.
Da ist der Wunsch der Vater des Gedanken, aber am Ende ist das...
Sollte man das andersrum, dass man erstmal die Leistung bringt, damit man ihn verkaufen kann.
Natürlich,
Bisher gibt es da nämlich die größten Defizite, zum Beispiel bei David, der für mich immer noch nicht stattfindet.
Genau, aber das ist ja, vor den Hintergründen sind ja solche Spiele auch verpflichtet worden. Und natürlich hast du dann Pech, du hast im Sommer auch, sind wir wieder bei Bernardo, hast du im Sommer Pech gehabt, dass er sich dann auch noch zum ungünstigen Zeitpunkt verletzt.
Audits.
Ja. Dann gab es Audits, dann gab es bei Bernardo aber auch kein vernünftiges Angebot, was man, vielleicht hätte man es in der Retro-Perspektive annehmen können, was auf dem Tisch lag. Was allerdings eben deutlich unter dem gewesen ist, was den Vereinsverantwortlichen insgesamt auch vorschwebte. Oder vielleicht hätte man im Sommer sich auch von einem Moritz Pruschinski trennen können, als es das Angebot von Union Berlin gab. Da hat aber der Trainer gesagt, er will unbedingt mit ihm weiterarbeiten. Ja, weshalb?
Da hake ich nochmal ein. Das Angebot war sehr, sehr kurzfristig. Der VfL hat sich mit dem Gedanken gemacht, weil das finanziell durchaus attraktiv war. Und der ist deshalb geblieben, A, weil es so kurzfristig war und B, weil es keinen Plan B gab. Das heißt,
da habe ich was anderes gehört, ja, ehrlich gesagt.
Das weiß ich aber definitiv, dass der Transfer, das Veto kam, weil es keinen gab, der diese Rolle geschlüpft hätte und der dann finanzierbar, das muss ja dann was überbleiben, sonst lohnt sich ja nicht.
Okay.
Nein, das war eine kurzfristige Geschichte und dann kann man das verstehen, dass man dann Nein sagt.
Ich möchte einmal in Frage stellen, ob das jetzt hier ist. Alles sehr interessant, aber wir reden jetzt über die Vergangenheit und hätte, wäre, wenn. Ist jetzt alles gelaufen, wie es gelaufen ist? Und ich würde lieber mit euch nochmal in die Zukunft gucken und drüber sprechen, was euch Hoffnung macht. Es ist irgendwie ja echt keine schöne Zeit, gerade VfL-Fan zu sein. Als berichterstattende Person über den VfL schon, ehrlich gesagt.
Ja, von wegen graue Maus und langweilig und so weiter und so fort. Ne?
Nee,
die letzten
nicht,
Wochen
ne?
waren gar nicht so langweilig.
Ja.
Es kommt auch zu Hause nicht ganz so gut an, weil immer wieder was anderes ist. Aber
Nun, so ist das.
Ja.
Also mir macht zum Beispiel Christian Gamboa Hoffnung, der nach so einem fürchterlichen Spiel sagt, ey Leute, wir sind immer wieder gekommen bisher.
Ja, also mir macht persönlich einfach Hoffnung, weil ich der Meinung bin, dass dieser Kader deutlich mehr kann, als er in diesen ersten 7 Bundesligaspielen plus DFB-Pokal gezeigt hat. Der Meinung bin ich, der Meinung war ich im Sommer und ich bleib dabei, dass da was drinsteckt. Der VfL Bochum muss die, salopp gesagt, die nächsten 4 Spiele überleben und dann kann man vielleicht sehen, in welche Richtung es gehen kann.
Mhm. Günther, was macht dir noch Hoffnung?
Mir macht Hoffnung, dass es jetzt sicherlich in vielen Bereichen ein reinigendes Gewitter gibt, dass die Mannschaft mehr kann. Das haben wir ja phasenweise gesehen in Dortmund mal 20, 30 Minuten. Wenn das gelingt, einem Trainer der Mannschaft zu vermitteln, der darf auch ruhig mal ein bisschen härter, eine härtere Gangart anschlagen, dann ist die Mannschaft, die ist von ihren Möglichkeiten konkurrenzfähig und da ist natürlich der Trainer der Neue gefordert. Da sind aber auch die Spieler persönlich gefordert. Denn wer hindert mich daran, an meine Leistungsgrenzen zu gehen? Und das habe ich phasenweise in diesem ersten Teil der Saison sträflich vermisst. Wenn ich an das Pokalspiel denke gegen Regensburg, das müssen wir normalerweise als VfL Bochum ohne Trainer gewinnen. Ja, guck dir mal an, wo Regensburg steht, wie viele Tore die gemacht haben. Das ist Verbrennen von Vereinsvermögen, wenn ich da in der ersten Runde ausscheide. Und da sage ich normalerweise, eine Mannschaft, die solche Fußballer hat, und da bin ich bei Stefan, die Qualität ist da, wenn ich solche Fußballer habe, dann sage ich als Trainer, geht raus und gewinnt das Spiel. Und dann muss die Mannschaft das richten von alleine aus. Da brauche ich keinen Trainer. Ja, und das ist nicht passiert. Und deshalb sollte man jetzt mal auch mal die Mannschaft in die Pflicht nehmen. Ob jeder alles tut, um am Samstag 90 Minuten für diese fantastischen Fans, für diesen Verein, für die Angestellten, für alle, die darüber reden und auch für die leidgeprüften Journalisten, mal sich auf Deutsch den Arsch aufzureißen.
Aber Punkt. Bitte auch für uns, ja.
Ja.
Ja, oder jetzt wie in dem Fall am Sonntag. Mit der positiven Stimmung möchte ich gerne mit euch. Tippspiel. Beziehungsweise einmal ganz kurz, dieses Ergebnis aus Hoffenheim richtig getippt haben zwei von euch aus der Community, die entsprechend auch Spieltagssieger geworden sind. Glückwunsch an der Stelle. Und das sind Mike 1901, gut, ich habe schon kurz Biss bekommen, dass da eine andere Zahl kommt, und der 1848 Tommy. So, das Prozedere ist, ihr schreibt uns eine Mail und dann kriegt ihr eure Fanscheins zugeschickt. Zu gegebener Zeit. Das kann auch mal mit etwas Verzögerung passieren. Die Mail steht in der Beschreibung dieser Folge. So, aber wir haben jetzt ja erstmal die Bayern im Kalender stehen. Was gibt das wohl?
Fang doch mal an.
Oh, jetzt, ja, ich habe es ja gerade schon angedeutet. Also ich glaube, auch wenn da jetzt zwei neue, beziehungsweise die beiden aktuellen Co-Trainer dann an der Seitenlinie stehen werden, aber die Bayern sind am Wochenende wieder da gewesen. Harry Kane hat sich den Frust wieder von der Seele geschossen. Und auch wenn es in der letzten Saison, es war ja noch dieses Jahr, gegen die Bayern ganz gut geklappt hat, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass es wiederholt wird. Und ich glaube, die Bayern gewinnen das 3-0.
Okay, Günther?
Ja, man kann es ja im Internet lesen, dass es voraussichtlich eine richtige Klatsche für den VfL gibt. Was mich ja auch nicht so überrascht, wenn schon Stuttgart eine Klatsche kriegt. Ich glaube, dass der VfL sich sehr bemühen wird, dass man das erkennen wird, dass die Mannschaft unbedingt will, aber das bei weitem nicht reicht. Und ich glaube, es gibt wir haben ja jetzt so im Turnus immer Sieg 07, Sieg 07. Ich tippe mal, dass der VfL das Spiel deutlicher verliert als 3-0. Ich sag 7-0.
Um Gottes Willen. Ah, okay.
Ja, gut. Ich will ja nur von euch nächste Woche belächeln. Siehst du, wir wussten doch, dass es viel besser wird. Nein, jetzt ernsthaft,
ja,
der VfL, gut. Egal wie, ob jetzt der VfL wird das Spiel klar verlieren.
Ja.
Ja, das liegt dann aber nicht am VfL Bochum. Das liegt dann an diesem herausragenden Fußball, den der FC Bayern spielt, der sich ja mittlerweile schon für ein 3-3 nach einem fantastischen Fußballspiel in Frankfurt entschuldigen muss. So weit sind wir schon gekommen.
Ja, aber ich glaube auch, dass die Spieler eine intrinsische Motivation auf den Platz legen werden und zeigen werden, dass sie Bock haben am Sonntag. Und ich tippe ja nicht gegen den VfL, das ist ja mein Problem jetzt. Also, das könnt ihr jetzt blöd finden, aber ich sag 2-2. Also jetzt auf Sieg zu gehen. Aber unentschieden tippen ist ja auch nicht gegen den VfL.
Stimmt.
So. Das ist das Höchste der Gefühle.
Ach, wenn du doch recht.
Wenn du doch recht hast, dann gibt es Champagner. Das ist unser Running Gag hier. Dann gibt es nächste Woche Montag Champagner.
Ja, alles auch klar. Bei 2-2.
Okay. Alles klar. Dann danke euch fürs Zuhören, zu sehen und bis zum nächsten Mal.
Adios.
Ja, ich danke auch und VfL-Fans durchhalten.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.